Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Einen schönen Freitagvormittag wünsche ich. Willkommen in dieser Sendung, in der wir, so hoffe ich doch zumindest, über Ihre Themen diskutieren. Und das Thema dieser Sendung hier, das wurde eingeschickt von Anna. Und die schrieb, liebe Frau Weber, ich fände eine Sendung zum Thema Privat versus gesetzliche Krankenversicherung sehr interessant. Wir in Deutschland sind das einzige, als einziges Land gefangen mit oder in diesem System. Also ich vermute, Anna meint europaweit gefangen als einzige mit diesem dualen System. Und sie fragt weiter, wieso gibt es hier nicht eine Sozialkasse, die alle abdeckt, gemeinsam, wie in Schweden oder Holland zum Beispiel. Ich bin selbstständig, habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und finde es frustrierend und unfair und undurchsichtig, schreibt Anna und meint, ich freue mich, wenn ihr drüber diskutiert. Wir haben auch versucht, Anna zu erreichen und hätten sie gerne hier als erste Person im Gespräch gehabt. Das hat nicht geklappt, aber das Thema Anna greifen wir auf und wir diskutieren mit Ihnen, Ihren Erfahrungen, Ihren Argumenten über dieses duale System der Krankenversicherung in Deutschland. Wir wüssten also gerne, welche Erfahrungen haben Sie gemacht auf der Suche, auf der Fahndung nach einem Termin, nach einem OP-Termin vielleicht, sowohl als Person, die privat versichert ist, als auch als Person, die gesetzlich versichert ist. Und wir vermuten mal, dass uns auch eine Menge Menschen hören, die in Arztpraxen, die in Krankenhäusern arbeiten, pflegerisch, medizinisch und die dazu auch Erfahrungen haben. Die Nummer der Wahl wäre 0331 70 99 111. Also da nehmen wir heute alles entgegen, was mit diesem Thema Krankenversicherungen in Deutschland zu tun hat. Und wenn Sie finden, ja, ist ja prinzipiell gut, dass ihr die Themen der Hörerinnen und Hörer bearbeitet jeden Freitagvormittag. Aber das mit der Krankenversicherung ist mir so Wumpe. Ich finde dies oder das viel wichtiger. Dann würde ich sagen, dann nennen Sie uns doch bitte dies oder das und schicken Sie Ihre Themenvorschläge für diese Sendung an dieweber@radio1.de. Immer her mit Ihren strittigen Themen oder den Sachen, über die Sie angestrengt nachdenken, 0331 70 99 111. Da geht's um die Krankenversicherung und die Themenvorschläge unter dieweber@radio1.de. Schönen Dank schon mal. Meine Oma zum Beispiel, die brauchte eine Herz-OP und dann ist sie gestorben bei dem Warten auf diesen Termin. Wäre ihr wahrscheinlich nicht passiert, meine Mutmaßung, wäre sie nicht Putzfrau gewesen. Als privatversicherte Gutverdienerin hätte sie diesen Termin, und sie brauchte ihn wirklich nötig, sicherlich rascher bekommen und wäre folglich rascher behandelt worden. Ja, ist ein drastisches Beispiel zu Beginn dieser Sendung, aber ich glaube, viele kennen Vergleichbares aus dem Alltag, meistens dann ohne tödliche Folgen. Vielleicht, wenn Sie schon mal schnell einen Termin bei einem Facharzt brauchen wollten und gesetzlich versichert waren, also Kassenpatient oder Patientin. Als privatversicherte Person sieht es häufig angenehmer aus. Da werden Sie in vielen Praxen bevorzugt behandelt, also bekommen schneller einen Termin. Und Sie werden auch bevorzugt abkassiert. Das ist natürlich die Rückseite der Medaille. Allerdings, in Deutschland sind mehr als 90% der Menschen gesetzlich versichert. Das ist wirklich ein hoher Anteil, sodass es ja eigentlich, sollte man meinen, nicht sein kann, dass die Mehrheit der Bevölkerung systematisch benachteiligt wird, was beispielsweise die ärztliche Terminvereinbarung angeht. Für den Patientenbeauftragten der deutschen Bundesregierung, Stefan Schwarze von der SPD, ist klar, woran das liegt.
Das hat natürlich auch mit der ungleichen Bezahlung in dem System zu tun, dass Ärzte für Privatversicherte mehr Geld bekommen und dementsprechend es attraktiver ist, Privatpatienten zu behandeln. Und diese Ungleichheit muss abgeschafft werden.
Das sagt der Patientenbeauftragte der deutschen Bundesregierung. Jetzt stehen wir aber in diesem Jahr vor einer Herausforderung mit, ich zitiere, historischem Ausmaß. So sagt es der Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Und er spricht da von einem Defizit in Höhe von 17 Milliarden Euro. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung aus der Partei von Karl Lauterbach, aus der SPD, meint das.
Die Situation, die wir jetzt haben, man muss ja insgesamt sehen, dass über 300 Milliarden in dem System der GKV bewegt werden. Und ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Bereichen, wo man genau hingucken muss, wird da eigentlich wirtschaftlich gearbeitet oder werden da auch Behandlungen durchgeführt, die dazu dienen, die Zahlen bei demjenigen, der behandelt, zu verbessern, aber sich auf Kosten des Systems auch, ja, wirtschaftlich zu bereichern.
Sie haben schon gemerkt, das ist eine Branche, in der wir uns heute tummeln, die liebt Abkürzungen. GKV steht hier natürlich für die gesetzliche Krankenversicherung. Ja, und damit nicht allein die Beitragszahlerinnen und Zahler dieses Defizit refinanzieren müssen, hat die Bundesregierung auch angekündigt, die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung, stabilisieren zu wollen. Und Stefan Schwarze, der Patientenbeauftragte, meint, dabei ist das hier wichtig.
Die Zielsetzung ist, dass die Beiträge stabil bleiben. Nochmal ganz klar. Ich kann nicht alle wirtschaftlichen Entwicklungen in diesem Land vorausnehmen. Aber aus meiner Sicht sind zwei Dinge ganz wichtig. Es darf nicht zu grundsätzlichen Leistungseinschränkungen kommen. Und es muss eine Stabilität bei den Beiträgen geben, weil die Menschen so schon genug belastet sind.
Das meint der Patientenbeauftragte. Und ich wüsste von Ihnen gern, wie verfahren wir denn mit unserem dualen System in der Krankenversicherung? Diese Sendung hier heißt, eine für alle, sollten wir die private Krankenversicherung abschaffen? Oder brauchen wir die? Sehen Sie Vorteile in dieser Spaltung von privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrung, vielleicht auch Ihre Berufserfahrung, wenn Sie in der Branche unterwegs sind, natürlich auch auf die als Patientinnen und Patient. 0331 70 99 111.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Minimalistisches von den Sleaford Mods BHS haben wir hier gehört auf Radio 1 und wollen in dieser Sendung 3 Stunden lang diskutieren über Sinnhaftigkeit oder Unsinn des dualen Krankenversicherungssystems in Deutschland. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich fand das Thema ein gutes. Anna hat es vorgeschlagen, eine Hörerin per Mail an dieweber@radio1.de. Ich fand die Idee auch super, habe aber auch gesagt, bin mal gespannt, wie viele anrufen. Echt kein unterkomplexes Thema. Und jetzt sind die Leitungen hier voll unter 0331 70 99 111. Wenn Sie also nicht ad hoc durchkommen, liegt es nicht daran, dass Sie Kassenpatient sind oder sowas, sondern daran, dass meine Kolleginnen hier gar nicht nachkommen. Also ich bitte Sie um ein bisschen Geduld, wenn Sie hier Ihre Erfahrungen schildern wollen unter 0331 70 99 111. Oder Sie vertreiben sich die Zeit des Wartens mit einer Umfrage, die wir geschaltet haben auf radio1.de. Da müssen Sie ein bisschen nach unten scrollen und da fragen wir Sie erstmal so voll auf die 12. Sollte die private Krankenversicherung abgeschafft werden? Da ist nicht viel Platz für Grautöne. Ja und nein haben wir als Optionen aufgemacht und würden Sie da schon mal um einen Klick bitten, um so ein erstes Meinungsbild bei Ihnen aufzurufen. Und so ein bisschen ausführlicher und detailreicher werden können Sie bei uns am Telefon. Wie gesagt, mit ein bisschen Wartezeit unter 0331 70 99 111. Und zu Beginn der Sendung habe ich Ihnen die Mail unserer Hörerin Anna vorgetragen, die sich wünschte, dass wir mal eine Sendung zum Thema Privat versus gesetzliche Krankenversicherung machen würden. Und sie schrieb des Weiteren, wieso gibt es hier nicht eine Sozialkasse, die alle abdeckt, gemeinsam wie in Schweden oder Holland zum Beispiel. Über die Niederlande werden wir hier im Laufe der Sendung noch hören. Wir haben aber mal bei Nils Walker, unserem Korrespondenten in Schweden, nachgefragt, wie sieht's da aus mit der Krankenversicherung?
In Schweden muss sich niemand Sorgen um die Gesundheitsversorgung seiner Kinder machen. Sie werden grundsätzlich kostenlos behandelt, der Staat bezahlt, finanziert durch Steuermittel. Im Erwachsenenalter ändert sich das nur leicht. Hier gilt dann eine Selbstbeteiligung von maximal 100 Euro im Jahr für Arztbesuche und 250 Euro im Jahr für Medikamente. Ein Sonderfall ist der Besuch beim Zahnarzt. Hier staffeln sich die Kosten nach dem Alter. Je älter, desto teurer. Noch ein Grund, warum gute Zahnhygiene so wichtig ist. Schweden hat aber auch ein großes Problem bei der Gesundheitsversorgung. Die Wartelisten sind lang. Ein Termin beim Facharzt ist oft erst nach mehreren Monaten möglich. Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Wartezeit abzukürzen mit einer privaten Zusatzversicherung. Das machen rund 7% der Bevölkerung. Oft bieten auch Arbeitnehmer ihren Mitarbeitern solche Zusatzversicherungen an. Der König von Schweden, Carl Gustav, hat so eine Versicherung nicht. Er wurde vergangene Woche am Herzen operiert und hat ganz regulär, wie alle anderen, auf einen OP-Termin gewartet, heißt es aus dem Königspalast.
Soweit also der Bericht aus Schweden, wo es zumindest Zusatzversicherungen schon und durchaus gibt, wie unsere Korrespondent berichtet hat. Wir möchten mit Ihnen hier diskutieren über die Krankenversicherung, über das duale System in Deutschland. Wie sehen Sie das? Ist es sinnvoll, dass es gesetzliche Krankenversicherungen gibt, in denen etwa 90% der Menschen in Deutschland drinstecken und der Rest, also knappe 10%, wiederum privat versichert sind? 0331 0331 70 99 111 ist die Nummer. Wenn Sie Ihre Erfahrungen aus dem dualen Krankenversicherungssystem mit uns teilen wollen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sollten wir die private Krankenversicherung abschaffen? Und diese Frage haben wir Ihnen gestellt auf radio1.de. Und da finde ich bislang 86% sagen, jo, sollten wir machen. 14% sagen, nein, wir sollten die private Krankenversicherung nicht abschaffen. Wenn Sie denken, da fehlt aber noch mein Senf, dann gehen Sie bitte auf radio1.de und scrollen runter. Da finden Sie diese Umfrage und ansonsten nehmen wir Ihre Anrufe entgegen unter 0331 70 99 111. Und wir diskutieren in dieser Sendung über das duale Krankenversicherungssystem in Deutschland. Und dazu gemeldet hat sich bei uns Ronald.
Ich bin der Meinung, dass im Moment die privaten Kassen bestehen bleiben müssen. Außer es findet eine Entbudgetierung der Ärzte statt. Wenn die Ärzte nicht nach 4 Wochen oder 6 Wochen ihr maximales Geld schon verdient hätten mit den Kassenpatienten, dann könnten sie auch das ganze Quartal über die Kassenpatienten behandeln und dann wäre auch die Ungleichheit nicht so groß. Das heißt, Entbudgetierung der Ärzte und dann kann es auch mit einer gemeinsamen Kasse funktionieren.
Also Ronald meint, da gibt es viel zu viele Regularien, die unsinnig sind und die eine vernünftige Behandlung verhindern. Seitens der Ärzteschaft, vielleicht gibt es ja unter Ihnen Ärzte, Ärztinnen, die sagen, da habe ich Widerspruch. Oder ich erkläre euch mal genau, wie das bei mir in der Praxis aussieht. Immer her damit, 0331 70 99 111. Und wir diskutieren drüber, ob wir eine für alle brauchen. Also eine Krankenversicherung für alle statt des dualen Systems, das aus gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen besteht. Und gemeldet dazu hat sich bei uns Martina.
Ich bin für die Abschaffung der privaten Krankenversicherung und gleichzeitig für die Abschaffung der Hunderten von gesetzlichen, weil das bedeutet ja 100-mal Verwaltungsgebäude, 100-mal Verwaltungen. Also wenn, dann sollte man vielleicht mal nach Israel schauen. 3 große Krankenkassen sollten für dieses Land ebenfalls ausreichen.
Meint Martina, also zum einen will sie die privaten Krankenversicherungen nicht mehr und zum anderen meint sie, wenn wir schon dabei sind, dann räumen wir auch mal auf und leisten uns nicht mehr Dutzende und Hunderte unterschiedlicher Krankenkassen, sondern beschränken uns da aufs Wesentliche. Wobei ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel Einwohner Israel hat, aber ich glaube, von der Fläche ist es in etwa so wie das Bundesland Hessen. Also da wohnen auf jeden Fall ein paar weniger Menschen als in Deutschland, aber dennoch, Martina meint, 3 Krankenkassen sollten doch reichen, weil, kann ich nachvollziehen, das Argument, der ganze Unterhalt von Gebäude, Verwaltung etc. pp., da lässt sich verschlanken. Was meint denn eine Ärztin, die privat versicherte Patientinnen und Patienten behandelt? Hat sich bei uns nämlich auch gemeldet. Die Frau Diesmann war am Apparat.
Mein erstes Anliegen ist, dass das Verbraucherverhalten sich ändern muss, weil die Krankenversicherten teilweise von den Krankenversicherungen aufgefordert werden, ihre Leistung doch in Anspruch zu nehmen. Und dann kommen 25-jährige, völlig gesunde Personen und wollen einen Check-up haben. Dagegen stelle ich, dass Privatversicherte oft unberechtigte Ansprüche stellen. Sie wollen besonders behandelt werden, es soll immer alles ganz schnell gehen, es muss alles gemacht werden und so weiter. Das ist genauso wenig berechtigt. Und ich möchte mich auch dagegen wehren, dass wir uns eine goldene Nase verdienen mit den Privatversicherten. Weil auch da gibt es natürlich deutliche Begrenzungen und wir können nicht alles dreifach, vierfach abrechnen. Unsere Kapazitäten lassen das gar nicht zu.
Sagt die Ärztin. Geschrieben hat mir auch eine Ärztin, die anonym bleiben möchte und die schreibt die übliche Neiddebatte. Wir Ärzte und Ärztinnen studieren 6 Jahre, 3 Staatsexamen, 5 Jahre Facharztausbildung plus Prüfung und wir tragen das komplette betriebswirtschaftliche Risiko einer Arztpraxis. 60 bis 80 Wochenstunden fallen an. Wir finden kein Personal oder nur sehr schwer Nachfolger, Nachfolgerinnen. Warum sollten wir da nicht gut verdienen, lautet die Frage der Hörerin. Und gemeldet bei uns hat sich auch eine Frau, die ist Rentnerin und privat versichert und sagt, ich möchte anonym bleiben.
Ich bin privat versichert und das ist im Moment mein größtes Problem. Ich bin Rentnerin und habe eine sehr geringe Rente und muss praktisch fast bis auf 300 Euro alles für meine private Krankenversicherung zahlen. Also ich habe Existenzprobleme, weil ich eben diese private Krankenversicherung habe und ich komme da nicht mehr raus.
Also gefangen in der privaten Krankenversicherung beschreibt diese Frau ihre Situation. Wir sind weiter gespannt auf ihre Erlebnisse und Erfahrungen und Einblicke zum Thema unter 0331 70 99 111 und gleich werden wir hier mal eine Strichliste anlegen auf Radio 1 und sammeln Vor- und Nachteile beider Versicherungsprinzipien.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
73 Millionen Versicherte, also mehr als 90% der Menschen in Deutschland, sind gesetzlich versichert. Entsprechend sind knapp 10% privat versichert. Und wieso ist das so? Was sind die Vor- und Nachteile beider Prinzipien? Das wollen wir hier in dieser Sendung rausklamüsern. Und die verdienstvolle Aufgabe, gut 140 Jahre Sozialgeschichte in Deutschland auf 5 Minuten einzudampfen, diese Aufgabe rollt auf meinen nächsten Gesprächspartner zu. Ein Traumjob ist das vermutlich für Stefan Gress. Der ist Dekan der Hochschule Fulda, Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie. Da kennt er sich bestens aus und er leitet den Studiengang, der da heißt Gesundheitsökonomie und Politik. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Weber.
Machen Sie uns doch, Herr Gress, bitte eine Tabelle, so eine Übersicht Vor- und Nachteile der beiden Versicherungsformen. Und wir beginnen mal mit den Vorteilen der gesetzlichen Krankenversicherung. Hm. Welche sind das?
Naja, für die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung im Wesentlichen die finanzielle Schutzfunktion. Das heißt, wenn ich gesetzlich versichert bin und erkranke, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, wie ich das bezahle. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Mhm. Der wichtigste und einzige?
Ja,
oder?
Ich denke, der wichtigste. Dazu kommt, dass dann natürlich die Gesunden für die Kranken mitbezahlen und die Einkommensstarken im Grundsatz für die Einkommensschwachen mitbezahlen. Und da kann ich gut mitkalkulieren als Versicherter in der GKV.
Okay, da schreibe ich mir noch als Stichwort solidarisch unter Vorteile.
Genau,
sehen
genau.
Sie Nachteile bei der gesetzlichen Krankenversicherung?
Naja, der Nachteil ist sicherlich, dass das Finanzierungssystem, das wir im Moment haben, so ein bisschen an Grenzen stößt. Das hören wir ja auch jeden Tag oder fast jeden Tag, wenn Herr Lauterbach mal wieder um Steuermittel bei Herrn Lindner bettelt. Das heißt, es gibt Schwächen in der Finanzierung und zu diesen Schwächen gehört unter anderem, dass ein Teil der GKV-Versicherten in die private Krankenversicherung wechseln kann und das schwächt die Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Mhm. Also damit sind wir dann bei dem zweiten System, wo Sie sagen, es gibt sowas wie einen Kannibalisierungseffekt. Gucken wir uns also die private Krankenversicherung genauer an. Welche Vorteile sind denn da? Wieso wechseln Menschen, wie Sie das beschrieben haben, von der gesetzlichen in die private?
Na, es gibt insbesondere finanzielle Vorteile natürlich für Gesunde, für Einkommensstarke, für Beamte, die schlichtweg zumindest kurz- bis mittelfristig in der privaten Krankenversicherung günstiger fahren als in der gesetzlichen und die auch die Möglichkeit haben, dann zu wechseln in die private. Und für die Ärztinnen und Ärzte, insbesondere die ambulant Tätigen, hat die private Krankenversicherung auch große Vorteile, schlichtweg, weil es 2 Vergütungssysteme gibt. Und die Privatversicherten deutlich besser bezahlt werden als die gesetzlich Versicherten.
Mhm. Sie haben gerade die Vorteile aus der Patientensicht betont für Gesunde, für Menschen mit einem guten Einkommen. Ich habe hier schon mehrere Leute teils deren Mails vorgelesen, teils deren Aussagen hier gehört, dass sie sagen, sie fühlen sich da eher in so einer babylonischen Gefangenschaft, können sich das gar nicht erlauben mit Kind, mit Ehepartner oder als Rentnerin.
Ja, so ist es. Also das ist eine Entscheidung fürs Leben für die allermeisten. Und natürlich ändern sich auch Lebensumstände. Wenn ich als gesunder Single in die private Krankenversicherung eingetreten bin und irgendwann vielleicht 3 Kinder habe und auch vielleicht sich mein Einkommen ändert, da komme ich da auch nicht mehr raus aus der privaten Krankenversicherung. Und das ist wirklich der Bereich, da ist jeder Telekommunikationsvertrag transparent und einfach zu wechseln.
Aus okay, der und das will ja was heißen.
Raus. Ja, genau.
Okay.
Und das liegt an der Kalkulation und das wissen viele nicht. Dass es eben auch im Alter beispielsweise dann häufig, gerade als Selbstständige, häufig sehr schwierig wird, dann auch noch die Prämien zu bezahlen. Also 1.500 oder 1.500 Euro Prämien im Alter für Selbstständige sind keine Seltenheit.
Okay, jetzt haben wir hier überall Vor- und Nachteile gesammelt. Fehlt noch ein Nachteil im Hinblick auf die private Krankenversicherung? Also nicht flexibel, wenn sich Lebensumstände ändern, habe ich mir notiert.
Ja, für die gesetzlichen Versicherten gehört natürlich auch dazu, dass die länger auf einen Termin warten müssen. Das ist eine Folge dieser unterschiedlichen Vergütungssysteme. Gerade Facharzttermine, da wissen wir aus der Empirie recht gut, dass gesetzlich Versicherte deutlich länger warten müssen bei den meisten Fachärztinnen und Fachärzten, weil die natürlich sich zuerst um die Privatversicherten kümmern.
Okay, jetzt habe ich, wenn ich mir das angucke, was ich mitnotiert habe, während Sie sprachen, hier zwei Gruppen, die profitieren von der privaten Krankenversicherung, nämlich gesunde und vermögende und junge gesunde Vermögende. Und Sie sehen einen Vorteil für die Ärztinnen und Ärzte, die ambulant behandeln und privat abrechnen können. Das ist ein kleiner Personenkreis. Wieso leisten wir uns das dennoch, wenn sozusagen die Rückseite davon Nachteile für alle anderen bedeuten?
Ja, das liegt sicherlich daran, dass die Ärztinnen und Ärzte die Gruppe im Gesundheitswesen sind, die am besten organisiert sind und die auch am besten politischen Druck erzeugen können. Weil die können nicht nur ihre sozusagen die Politiker und Politikerinnen mobilisieren, zu denen sie gute Kontakte haben, sondern die mobilisieren dann auch in den Praxen, in den Wartezimmern die Patientinnen und Patienten. Die müssen dann nur ein Flugblatt ins Wartezimmer hängen. Der Untergang des Abendlandes droht, weil die PKV abgeschafft werden soll. Und dann bricht ein politischer Sturm los. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum da nichts passiert.
Okay, aber auch ambulant behandelnde Ärztinnen und Ärzte haben mir geschrieben, die zum einen darauf hinweisen, dass sie jetzt so sehr auch nicht im Schlaraffenland leben, dass auch die Leistungen, die sie erbringen können, stark reglementiert sind, dass sie also nur so und so viel MRTs pro Quartal machen können und nicht so viele, wie es sinnvoll und angebracht wäre. Zudem gelten ja die Nachteile, die Sie vorhin benannt haben, dass die selbst älter werden, vielleicht krankheitsanfälliger werden oder aber in die Reproduktion gehen und dann Kinder haben, also die Brut dann auch privat versichern müssen, das trifft ja bei denen auch zu.
Naja, insgesamt ist das natürlich ein Argument für die Ärztinnen und Ärzte, die sagen, sie könnten, oder viele sagen, dass sie ihre Praxen dann gar nicht mehr kostendeckend betreiben könnten. Also wenn man sich die Durchschnittsverdienste von Ärztinnen und Ärzten anguckt, da mag es da sicherlich einige Personen, also Facharztgruppen geben, wo das so ist. Bei anderen ist das aber nicht so. Da muss man dann ein bisschen unterscheiden. Aber für die Ärztinnen und Ärzte wäre das natürlich ein Einschnitt. Auch in der GKV sagt der Gesetzgeber natürlich, ihr könnt nicht unbegrenzt viel abrechnen. Das können wir sonst irgendwann nicht mehr bezahlen. Insofern ist das immer eine Abwägung zwischen dem, was notwendig ist und was bezahlbar ist. Und das finde ich schon nachvollziehbar.
Wenn Stefan Gress einen Strich unter die Rechnung macht, die er hier mit uns erstellt hat in den vergangenen 7 Minuten, dann sagt er, können wir uns so nicht leisten. Stefan Gress ist Dekan der Hochschule Fulda und leitet da den Studiengang Gesundheitsökonomie und Politik. Besten Dank für Ihre Expertise hier.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Das Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter aus dem Jahr 1883. Das gilt als Meilenstein der deutschen Sozialgeschichte. Mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen, Krankengeld, Übernahme von Behandlungskosten und Medikamenten. Also Dinge, die uns heute auch noch vertraut sind. Allerdings hat die deutsche Krankenversicherungslandschaft noch eine andere Spezialität zu bieten. Nämlich den Versicherungsstand des Berufsbeamtentums. Und dieses, also das Berufsbeamtentum, hat wiederum seinerzeit dafür gesorgt, dass wir in Deutschland jetzt vom dualen System sprechen. Früher galt das, wie gesagt, nur für Beamte, heute für Vermögende jeder Art gibt es private Krankenversicherungen. Aber wieso eigentlich? Fragen wir einen Beamten, der sich im Deutschen Beamtenbund DBB engagiert, Detlef Daubitz, der ist der zweite Landesvorsitzende der Gewerkschaft DBB in Brandenburg. Morgen, Herr Daubitz.
Guten Morgen.
Ist es solidarisch, dass Sie anders, nämlich privat versichert sind, als ich, die gesetzlich versichert ist, und dass Sie schneller Arzttermine bekommen, wo ich noch wochenlang warten muss? Ich höre Sie schon seufzen.
Ja, das ist natürlich immer dieser Knackpunkt, der gesagt wird. Aber Sie haben ja mit dem geschichtlichen Vorspann begonnen und da möchte ich gleich drauf erwidern. Die privaten Krankenversicherungen sind ja entstanden, da diese Berufsgruppe der Beamten, die es damals schon gab, nicht in die andere aufgenommen wurde. Da gab es ein Verbot, die durften nicht aufgenommen werden. Also haben die sich selbst beholfen und haben die privaten Krankenversicherungen gegründet.
Okay, und jetzt zu meiner Frage, ist es solidarisch, dass Sie schneller Arzttermine bekommen als ich?
Das sehe ich nicht als solidarisch und ich bin selber privat versichert, da ich ja verbeamtet bin. Und ich muss Ihnen sagen, bei meiner Ärztin merke ich das nicht. Ich warte genauso wie jeder gesetzlich Versicherte. Ich finde es auch richtig. Und dann sage ich Ihnen noch mal eins. Ich habe bei mir zum Beispiel die Wahlleistung, die es gibt. Die gibt es ja nicht nur für die Privatversicherten, sondern jeder gesetzlich Versicherte kann sich die ja zukaufen, die Chefarztbehandlung und Einzelzimmer. Die habe ich bei mir rausgenommen, weil ich das finde ich nicht gut. Ich finde aber dieses duale System gut.
Ich zitiere mal den DBB-Chef Ulrich Silberbach, der sagt, im dualen Gesundheitssystem, da profitierten ausnahmslos alle von den Umsätzen, auch der Privatkrankenversicherten. Jetzt sagt aber eine Studie der Bertelsmann Stiftung, dass die Mehrheit, 90% der Menschen in Deutschland ist gesetzlich versichert, die Minderheit der Privatversicherten quasi mit durchschleift. Und danach, nach deren Rechnung, würde das duale System jede gesetzlich versicherte Person in Deutschland bis zu 145 Euro jährlich kosten. Ist nicht solidarisch.
Nee, aber ich kenne diese Studie von Bertelsmann. Ich kann die aber nicht nachvollziehen, weil es gibt auch andere Studien und dort wird zum Beispiel gesagt, dass durch dieses unterschiedliche Bezahlsystem privaten Versicherten, das sind etwa 10%, doch einen hohen Anteil für die Erhaltung des Gesundheitswesens leisten. Und zwar sind es etliche Milliarden, ich glaube 10,6 Milliarden im Jahr, die leisten aufgrund der anderen Bezahlmodalitäten, weil wir haben ja bei den Ärzten die Einzelabrechnung, bei den Privatversicherten eine Einzelleistungsvergütung und bei den gesetzlich Versicherten die pauschalisierte Vergütung.
Das heißt, Sie würden sagen, die Privatversicherten schleifen die gesetzlich Versicherten mit durch?
Nein, das sage ich nicht damit. Ich sage es aber so, dass die private Krankenversicherung stärkt das gesamte Gesundheitssystem. Und zwar indem die 11,58 Milliarden im Jahr, das ist eine Studie aus 2020, in dieses Gesundheitssystem zusätzlich reingeben. Und das kommt den Ärzten zugute und dadurch viele Ärzte sagen, oh, wir sind froh, dass wir ein paar private Krankenversicherte haben, die tragen dazu bei, dass wir als Leistungsanbieter im Gesundheitswesen gut bestehen können.
Ja gut, aber wenn dann die Leistungen, die diese Ärzte erbringen und diese Ärztin wiederum nicht der Allgemeinheit zugute kommt, ist das ja vielleicht auch diskussionswürdig. Ich würde aber gerne noch auf einen weiteren Punkt der Studie der Bertelsmann Stiftung schauen. Die besagt nämlich auch, dass in Gegenden mit einer hohen Anzahl Privatversicherter überdurchschnittlich viele Ärzte ansässig seien. Und auch da, so wird vermutet, liegt es daran, dass sich da dann eben folglich auch mehr Geld machen lässt. Heißt aber andersrum, dass in Gegenden, wo viele Menschen mit weniger Geld leben, wo viele Menschen leben, die gesetzlich versichert sind, lassen sich weniger Ärzte nieder, wirkt sich natürlich auch auf eine schlechtere Gesundheitsvorsorge aus. Also das ist ja noch eine weitere Benachteiligung. Sollten die gesetzlich Versicherten das hinnehmen?
Ich denke mal, man arbeitet ja schon dran, dieses System zu verändern. Aber die Bezahlmodalitäten, ich nehme mal ein Beispiel, Raum Potsdam hat eine hohe Dichte, die haben, was haben die denn? Ungefähr auf 100.000 Einwohner haben die 230 niedergelassene Ärzte. Im Havel-Landkreis sind es 148. Ich denke mal, das wird ein allgemeines Problem sein. Das rechne ich nicht so den Privatversicherten zu, dass man da in diesen Gegenden mehr Praxen da macht. Und ich sage Ihnen eins, ich gucke nur mal nach Großbritannien. Da werden dann diese Leistungen außerhalb des Gesundheitswesens erbracht. Die haben ja so ein Einheitssystem und das ist so gegen die Wand gefahren. Davor habe ich ganz große Angst.
Ich verstehe, dass Sie jetzt hier nicht auf Radio 1 gegen das System argumentieren können und wollen. Das betrifft Ihre eigenen Privilegien und die der Beamten und Beamtinnen, die bei Ihnen organisiert sind. Aber würden Sie andersrum dafür plädieren, das duale System beizubehalten?
Ich würde dafür plädieren, das duale System beizubehalten, weil das duale System wirklich dazu beiträgt, einen Wettbewerb zu führen und der gut ist für die Kosten und für die Leistung. Die Einheitssysteme im Ausland haben gezeigt, dass es viele negative Folgen der Einheitsversicherung gibt.
Der DBB, der Deutsche Beamtenbund, will am dualen System der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung in Deutschland festhalten. Und aus welchen Gründen? Das hat uns Detlef Daubitz erklärt. Er ist der zweite Landesvorsitzende des DBB Brandenburg. Besten Dank für das Gespräch.
Danke.
Und wir diskutieren über das duale System der Krankenversicherung in Deutschland. Einerseits die gesetzliche, mehr als 90% der Menschen sind da drin, andererseits die private Versicherung. Und jetzt haben wir viel gesprochen über Ärztinnen und Ärzte und gemeldet hat sich Ina, die ist selbst Ärztin und die äußert sich zu Pauschalen und zum Thema Deckelung.
Ich bin gesetzlich versichert und Praxisinhaberin, bin jetzt etwas desillusioniert, primär aufgrund des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung, weil wir pauschal bezahlt werden. Das bedeutet, wenn der Patient ein Problem hat und ich sag mal 5-6 Mal im Quartal kommt, bekomme ich einmalig 20 Euro dafür und das empfinde ich als ungerecht. Und das Zweite ist, dass wir gedeckelt werden. Also wir haben eine Höchstanzahl von Patienten, die wir im Quartal behandeln dürfen und darüber werden wir nicht mehr bezahlt.
Sagt Ina, und vielleicht haben Sie das selbst auch schon erlebt, also bei mir war das vor 2-3 Jahren so, als wir umgezogen sind und ich eben so den einen oder anderen Arzt, Ärztin neu brauchte, dass ich teilweise ganz schön viele Nummern wählen musste, bis sich irgendjemand erbarmte und mich aufgenommen hat in den Kundinnen- oder Patientinnenstamm. Das ist also Ina, die sagt, ich bin Ärztin, selbst gesetzlich versichert und bin sehr unzufrieden mit den Möglichkeiten, die mir hier gegeben sind zum Thema Abrechnung in der Praxis. Ich empfinde das als ungerecht, sagte sie, und gemeldet bei uns hat sich auch ein HNO-Arzt, Dr. Hardy.
Solche Worte wie abkassierende Ärzte, das finde ich hier total unangebracht. Ich bin niedergelassen und habe heute an diesem Tage mein Budget für das ganze Quartal aufgebraucht. Das bedeutet, ab heute kriege ich für keinen Patienten mehr 1 Euro. Jeden Patient, den ich heute behandle, den behandle ich umsonst und ich gebe sogar Geld mit. Ich gebe Geld mit, weil ich habe ja meine Angestellten, die bezahlt werden müssen. Und man kriegt als Niedergelassene in der HNO beispielsweise eine Pauschale. Das ist so um die 30 Euro, egal wie aufwendig, ob der Patient einmal kommt oder ob er 10-mal im Quartal kommt. Und das alles sollte doch berücksichtigt werden. Und die privaten Kassen, die haben den Vorteil, dass wenn der Patient das zweite Mal kommt, kann man selbstverständlich wieder eine dementsprechende, selbstverständlich faire Rechnung stellen. Es sollten die Ärzte hier in der Bundesrepublik Deutschland fair behandelt werden und auch fair bezahlt werden.
Das ist sicherlich eine Forderung, bei der jeder und jede mitgehen würde. Also der HNO-Arzt, der hier schildert, dass ab dem 3. März sozusagen er nur noch verwaltet und nicht mehr wirklich Geld verdient mit dem, was er da tut, weil so ein gewisses Budget oder so eine Pauschale aufgebraucht und abgenudelt ist. Nicht sinnvoll, findet Dr. Hardy. Vielleicht haben Sie aber eine gute Erklärung dafür, können das hier im Programm begründen und ausführen, würde ich mich freuen. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und unserer Diskussion zum dualen System der Krankenversicherungen in Deutschland. Willkommen. Ich möchte Ihnen eine Mail vorlesen. Geschrieben hat sie Gerhard. Und der sagt, das duale System sollte abgeschafft werden. Es sollte eventuell Zusatzversicherungen geben, sowie für die Zähne. Als junger Mensch, der die Möglichkeit hat, sich von den gesetzlichen Krankenversicherungen befreien zu lassen, lockt der günstige Beitrag. Keiner erzählt aber einem, wenn man Kinder bekommt, dass man die auch privat versichern muss und nicht wie in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichern kann. Ich, also ich vermute dieses Ich von Gerhard, ist privat versichert. Ich bekomme zwar schneller einen Termin, insbesondere für die Apparatemedizin, denn die Krankenversicherungen schränken die Anzahl der Behandlungen ein, für MRT zum Beispiel. Dadurch bekommt man als Privatversicherter auch sofort den Termin. Leider aber wird man auch häufig unsinnig behandelt, weil das Geld bringt. Durch diese gestiegenen Kosten steigen natürlich auch die Beiträge. Bloß viele Praxen können ohne die hohen Zahlungen der Privaten nicht existieren. Fragen Sie doch mal bei den Praxen in Neukölln nach. Junge Ärzte wollen doch in solche Bezirke nicht hin, auch nicht in Brandenburg aufs Land. Deswegen gibt es für viele Praxen auch keine Nachfolger. Man darf aber in der privaten Krankenversicherung, meint Gerhard, nicht alt werden. Egal wie hoch die Rente ist, die Beiträge liegen dann so um die 1000 Euro plus minus. Das ist auch das, was uns der Experte hier im Laufe der Sendung schon erzählt hat. Auch das erfährt man vorher nicht. Ärzte brauchen Zeit für den Patienten und müssen auch für diese Zeit bezahlt werden. Erst wenn wir einheitlich versichert sind und der Arzt anständig bezahlt wird, wird es für alle wahrscheinlich besser werden. Ich verzichte gern auf Sonderbehandlungen, wofür ich auch noch viel bezahlen muss. So, die Sicht eines Arztes, und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, eines Arztes in Neukölln, hören wir gleich. Und bei uns gemeldet hat sich ein Allgemeinmediziner aus Berlin-Neukölln, nämlich Michael Janssen. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Frau Weber, schönen Gruß an die Hörerinnen und Hörer.
Und Sie haben uns dazu geschrieben, dass Sie auch im Vorstand aktiv sind des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Und das ist, will ich gleich dazu sagen, nicht irgendwie gebunden parteipolitisch an die Sozialdemokratie, sondern setzt auf älteren oder auf alten sozialen Bewegungen, ist aber nicht parteipolitisch gebunden. Ich glaube, Herr Janssen, wir beide müssten mal über die Bürgerversicherung reden, aber vorher möchte ich mal versuchen zu verstehen, was hier viele schon angesprochen haben, wenn es darum geht, wie frei oder wie reglementiert Sie sind in der Praxis als Ärztin oder Arzt bei der Neuaufnahme von Patientinnen und Patienten und bei deren Behandlung. Wie ist es bei Ihnen? Ist bei Ihnen auch irgendwie ein paar Wochen vor Ablauf des Quartals sozusagen das MRT abgefahren und Neupatienten werden auch nicht mehr angenommen? Oder wie sieht das aus?
Also bezüglich Neuaufnahme von Patientinnen und Patienten regeln wir das nach unseren Kapazitäten. Wenn wir viel Personal haben und viel Termine frei haben, dann kommen immer neue Patientinnen rein. Wir sind im Grunde eine offene allgemeinmedizinische Praxis. Wir haben offen für alle akuten und Probleme und auch für neue Patientinnen und Patienten, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Reglementiert sind wir da überhaupt nicht.
Und sind Sie irgendwie budgetiert und gedeckelt, was bestimmte Behandlungsformen und Therapien betrifft?
Wir sind natürlich, und das macht einen guten Sinn, wir sind natürlich in den Mengenbegrenzungen unserer Leistungen eingeschränkt. Das macht aber den Sinn, dass wir hier im niedergelassenen System eine sogenannte Anbieterdominanz haben, womit wir auch schnell bei der Privatversicherung wären, weil ich als Anbieter bestimme gleichzeitig darüber, welche Leistungen der Patient, die Patientin bekommt. Das ist so ein bisschen wie wenn ich in Späti reingehe und eigentlich nur einen Maßriegel haben möchte, aber der Inhaber mir gleich noch vorschreiben können, dass ich noch die Kartoffelchips und das Bier dazu nehmen muss.
Also mit diesem Angebot, Sie müssen dies und das auch noch mitnehmen, agieren Sie, würden Sie sagen, wenn Sie Privatpatienten abrechnen oder wenn Sie gesetzlich Versicherte abrechnen? Das habe ich nicht verstanden.
Nee, ich mache das überhaupt nicht. Ich versuche nach Möglichkeit danach zu entscheiden.
Sie verkaufen nur den Maßriegel.
Ich verkaufe erstmal. Ja, erstmal haben wir ja keinen Kunden. Das ist ein sehr saloppes Beispiel, was ich da gewählt habe. Natürlich versuchen wir bedarfsgerecht die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Da spielen die Wünsche natürlich eine Rolle, aber auch mein Rat, welche Untersuchungen jetzt notwendig sind und welche möglichst zu unterlassen sind und welche vielleicht auch noch aufzuschieben sind.
Übersetze ich so für mich, Sie verkaufen nicht mehr als nötig.
Ich verkaufe erstmal gar nichts, sondern ich versuche Patientinnen und Patienten zu versorgen. Und genau, ich versuche es nach dem, was ich aus meiner Erfahrung als bedarfsgerecht ansehe. Und das besprechen wir natürlich gemeinsam.
Okay, dann jetzt die Gretchenfrage. Wie viele Ihrer Patienten sind privat versichert? Ich vermute mal, nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die ich mir angeschaut habe, haben Sie nicht so viele Privatpatienten in Neukölln wie vielleicht Kolleginnen und Kollegen im Grunewald.
Da haben Sie völlig recht. In Neukölln überraschenderweise haben wir wenig Privatpatientinnen. Das spielt aber auch für mich überhaupt keine Rolle, muss ich Ihnen sagen. Die werden bei mir genauso gut behandelt, sage ich immer, wie die gesetzlich Versicherten. Bei uns bewegt sich das in der Dimension von 1% des Jahres. Ertrages.
Okay, und jetzt glaube ich, müssen wir mal zu dem Thema Bürgerversicherung kommen. Ich vermute mal, wenn Sie tätig sind im Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, ist das ein Herzensanliegen von Ihnen oder sagen Sie, nee, gehen wir auch nicht mit?
Das ist ein absolutes Herzensanliegen, völlig richtig. Wobei man sagen muss, es gehört nicht nur dazu, dass wir jetzt sagen, die Privatversicherung, mal sehr grob gesagt, gehört abgeschafft als Vollversicherung und all diese Menschen sollen sich auch in die gesetzliche eingliedern lassen, sondern es gehört auch dazu, dass wir nicht nur die Lohneinnahmen und Einkünfte berücksichtigen bei der Bemessungsgrenze, sondern gerade bei den wohlhabenden Menschen sind ja die Einkünfte aus anderen Einkommensquellen immer mehr steigend und die müssen im Sinne der Solidarität der Versicherung auch mit berücksichtigt werden. Dadurch wäre die Einnahmebasis deutlich verbreitert.
Okay, das ist auf dem Papier eine Rechnung, die sinnvoll ist. Was denken Sie, sind die Argumente dagegen?
Das müssen Sie die FDP mal fragen.
Ich vermute, Sie haben sich auseinandergesetzt mit den entsprechenden Argumentationen.
Ja, natürlich. Die FDP ist sozusagen ja die Partei der Wohlhabenden und die möchten natürlich nicht, dass hier die Wohlhabenden mehr Beiträge im Sinne der solidarischen Bürgerversicherung einzahlen, sondern die FDP und auch die Vertreterinnen und Vertreter der kassenärztlichen Vereinigungen, also die Standesvertreterinnen und Vertreter, haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Privatversicherung weiter existiert, weil dann die Einkünfte oder die Abgaben der Besserverdienenden auf dem niedrigen Niveau behalten werden können.
Das heißt, wenn Sie gucken, wie die Regierung aktuell zusammengesetzt ist, gehen Sie davon aus, dass das, was Sie als solidarische Bürgerversicherung beschreiben, nicht kommt in dieser Legislaturperiode?
Ja, und ich kann Ihnen auch sehr genau sagen, warum es nicht kommt. Es steht nämlich auf eindringlich Eindringen der FDP im Koalitionsvertrag drin, obwohl es in den Regierungsprogrammen von SPD und den Grünen ausdrücklich erwähnt ist. Die beiden Parteien haben sich ohne große Not in den Koalitionsverhandlungen diesen Wunsch und dieses Drängen der FDP in den Koalitionsvertrag reinschreiben lassen.
Das sagt Michael Jansen, er ist Allgemeinmediziner in Berlin-Neukölln. Und er wünscht sich das, was er als solidarische Bürgerversicherung bezeichnet. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne und schönen Tag noch.
Für Sie auch, merci. Gehen Sie doch mal auf radio1.de, scrollen Sie nach unten, da finden Sie unsere neue Umfrage. Gesetzlich versichert, was stört Sie am meisten? Und wir haben 5 Optionen aufgemacht. Späte Termine, geringe Kostenübernahme, Mehrbettzimmer im Krankenhaus, eingeschränkte Ärztewahl oder aber nichts, bin zufrieden. Und da würden wir Sie doch bitten, klicken Sie mal, was Sie am meisten stört, so Sie gesetzlich versichert sind. Sie finden die Umfrage auf radio1.de.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir hatten ein Thema heute, nämlich die Frage eine für alle. Sollten wir die private Krankenversicherung abschaffen? Das war so ein Thema, wo ich dachte, ja, ist gesellschaftlich aus vielerlei Perspektiven interessant, aber auch vielleicht eins, wo man jetzt nicht sofort eine Meinung oder irgendeine Idee oder Eingabe zu hat. Im Gegenteil, Sie haben sich zahlreich beteiligt. Vielen Dank dafür. Wir sprachen also über Vor- und Nachteile des dualen Krankenversicherungssystems und darüber, dass Deutschland in Europa ziemlich alleine damit dasteht. In den meisten anderen Ländern gibt es schon ein Einheitssystem mit Zusatzleistungen, die abgerufen werden können. Und unsere Hörerin Martina hat sich zum Thema gemeldet mit einer klaren Haltung.
Ich bin für die Abschaffung der privaten Krankenversicherung und gleichzeitig für die Abschaffung der Hunderten von gesetzlichen, weil das bedeutet ja 100-mal Verwaltungsgebäude, 100-mal Verwaltungen. Also wenn, dann sollte man vielleicht mal nach Israel schauen. 3 große Krankenkassen sollten für dieses Land ebenfalls ausreichen.
Also das Überangebot, das sie als solches wahrnimmt bei der Krankenversicherung, sagt Martina, brauchen wir nicht. Und vor allen Dingen brauchen wir kein duales System, sondern ein einheitliches, in das alle einzahlen. Und gemeldet bei uns hat sich auch eine Frau, eine Rentnerin, die sagt, ich möchte meinen Namen on air nicht hören, aber ich habe ein Riesenproblem. Ich bin privat versichert und für mich hat das keine Vorteile.
Ich bin privat versichert. Und das ist im Moment mein größtes Problem. Ich bin Rentnerin und habe eine sehr geringe Rente und muss praktisch fast bis auf 300 Euro alles für meine private Krankenversicherung zahlen. Also ich habe Existenzprobleme, weil ich eben diese private Krankenversicherung habe und ich komme da nicht mehr raus.
Und dieses Problem haben uns mehrere Menschen geschildert, die dann eben zum Beispiel Kinder bekommen haben oder älter, / kränker geworden sind und die sagen, ich kann diese Ansprüche der Krankenkasse, der privaten Versicherung gar nicht bedienen. Gesprochen habe ich mit Stefan Gress, der ist Dekan der Hochschule Fulda, der ist da unterwegs in Sachen Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik. Der hat mit uns so die Vor- und Nachteile beider Systeme betrachtet und so resümiert, dass die wenigen Vorteile für junge, für gesunde Menschen und privat abrechnende Ärztinnen und Ärzte auf Kosten der Solidargemeinschaft gehen. Und er hat folgendermaßen begründet, warum wir trotzdem in Deutschland an diesem dualen System festhalten.
Ja, das liegt sicherlich daran, dass die Ärztinnen und Ärzte die Gruppe im Gesundheitswesen sind, die am besten organisiert sind und die auch am besten politischen Druck erzeugen können. Weil die können nicht nur ihre sozusagen die Politiker und Politikerinnen mobilisieren, zu denen sie gute Kontakte haben, sondern die mobilisieren dann auch in den Praxen, in den Wartezimmern die Patientinnen und Patienten. Die müssen dann nur ein Flugblatt ins Wartezimmer hängen. Der Untergang des Abendlandes droht, weil die PKV abgeschafft werden soll. Und dann bricht ein politischer Sturm los. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum da nichts passiert.
PKV steht hier für private Krankenversicherung. Gesprochen habe ich auch mit Detlef Daubitz. Der ist der zweite Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes in Brandenburg. Der, wie auch der DBB insgesamt, plädiert für die Beibehaltung von privater und gesetzlicher Krankenkasse.
Ich würde dafür plädieren, das duale System beizubehalten, weil das duale System wirklich dazu beiträgt, einen Wettbewerb zu führen und der gut ist für die Kosten und für die Leistung. Die Einheitssysteme im Ausland haben gezeigt, dass es viele negative Folgen der Einheitsversicherung gibt.
Da widerspricht er also diametral dem, was wir von dem Experten für Gesundheitsökonomie und Politik aus Fulda gehört haben. Dann hat sich bei uns Michael Jansen gemeldet. Der ist Allgemeinmediziner, so sie in Neukölln wohnen und da ab und zu zum Arzt gehen. Landen Sie vielleicht bei ihm im Wartezimmer und im Behandlungszimmer. Und der ist nicht nur Arzt, sondern auch Vorstand im Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Und der sagt also, die Idee einer Bürgerversicherung, also einer einheitlichen Versicherung für alle, das ist unser Herzenswunsch.
Das ist ein absolutes Herzensanliegen, wobei man sagen muss, es gehört nicht nur dazu, dass wir jetzt sagen, die Privatversicherung, mal sehr grob gesagt, gehört abgeschafft als Vollversicherung und all diese Menschen sollen sich auch in die gesetzliche eingliedern lassen, sondern es gehört auch dazu, dass wir nicht nur die Lohneinnahmen und Einkünfte berücksichtigen bei der Bemessungsgrenze, sondern gerade bei den wohlhabenden Menschen sind ja die Einkünfte aus anderen Einkommens Quellen immer mehr steigend und die müssen im Sinne der Solidarität der Versicherung auch mit berücksichtigt werden. Dadurch wäre die Einnahmebasis deutlich verbreitert.
Aber dass das passiert unter der Ampelregierung, sagt er auch, hält er für ziemlich unwahrscheinlich. Vielen Dank für Ihre Meinung und Ihre Eingaben zu diesem strittigen Thema. Und vielleicht haben Sie ja auch schon eine Mega-Idee für die folgenden Sendungen. Also ein Thema, das wir dringend mal diskutieren sollten, weil Sie es für wichtig halten. Wir diskutieren hier immer Ihre Themen freitags zwischen 10 und 13 Uhr. Und wenn es so ein Thema gibt, von dem Sie denken, na, das interessiert ja wohl nicht nur mich, dann lassen Sie uns das bitte wissen. Schreiben Sie uns Ihren Vorschlag an dieweber@radio1.de. Was ich Ihnen noch schulde, ist der Ausblick auf die Sendung am kommenden Freitag. Da diskutieren wir unter dem Titel Ja oder Nein vor dem Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Die Stadt ist ja plakatiert und wahrscheinlich haben Sie auch schon die Wahlbenachrichtigung bekommen. Zumindest bei mir ist die schon eingegangen für diesen Volksentscheid, der da ansteht am 26. März. Da können wir dann abstimmen, ob Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Der noch amtierende Berliner Senat empfiehlt, bei diesem Volksentscheid mit Nein zu stimmen, weil dadurch unter Umständen andere Klimaschutzprojekte behindert werden könnten. Ist das eine Argumentation, der Sie Folge leisten? Stimmen Sie mit Ja? Oder ist Ihnen das sowieso schnupp Gruppe und Sie haben keine Lust, schon wieder zum Wahlbüro zu wackeln. Das würden wir gerne kommende Woche mit Ihnen diskutieren. Genauer gesagt macht das mein Kollege Max Spalek. Ich bin nämlich gar nicht da. Verabschiede mich also erstmal für einen Moment und wünsche Ihnen aber eine fruchtbare Diskussion am kommenden Freitag. Und wie gesagt, wenn Sie finden, diskutiert doch mal dies und das, ist doch viel wichtiger. Was habt ihr für Quatschthemen? Dann schreiben Sie uns sehr gerne an dieweber@radio1.de. Ich verabschiede mich hier und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.